Hallo, herzlich willkommen bei Bits und so, Folge Nummer 1. Schön, dass ihr dabei seid. Vielleicht kennt ihr mich aus Podcasts wie Filme und so oder Kino im Kopf. Und genau, ich bin Timo Hetzel und wir wollen hier über alles reden, was man irgendwie mit Bits und Bytes darstellen kann und was das Geek-Herz ein bisschen höher schlagen lässt. Wer da schon im Hintergrund so ein bisschen wippt, ist Dominik Wagner von den Coding Monkeys. Kennt ihr schon aus der letzten Folge Filme und so. Hallo.
Ja, hi Timo.
Schönen guten Tag. Außerdem haben wir heute dabei auch von den Coding Monkeys Martin Ott.
Ja, hallo zusammen.
Guten Abend. Und es ist schon dunkel draußen ein wenig. Und unser Spieleprofi Sönke Siemens, hallo.
Grüßt euch zusammen.
Ja, also wir wollen hier ein bisschen heute reden über die News der letzten Zeit. Was ist mit YouTube? Was soll das? Woher kommt der iPod? Wohin geht er? Wir haben ein bisschen mit der Xbox gespielt, wir ganzen Microsoft-Ignoranten. Denn ihr müsst wissen, die Coding Monkeys sind Mac-Spezialisten. Und ich habe die letzte Konsole, die ich angefasst habe, war, glaube ich, ein Super Nintendo. Ist auch schon eine Weile her. Wir haben heute mit der Xbox gespielt. Wir haben auch schon Geld ausgegeben. Das geht sehr leicht. Und wir wollen ein bisschen Zeug anschauen. Wir gucken, was man mit Google SketchUp alles Schönes machen kann. Und das geht jetzt los. YouTube ist gekauft worden für Google für jede Menge Geld in Aktien. Großartig. Was passiert jetzt? Ist das jetzt der Anfang von Online-Video oder das Ende von Google? Dominik?
Ja, also es gab vorher schon schöne Artikel, dass man YouTube kaum verklagen kann, weil nichts dahinter steht. Und jetzt sind ja so die Scheunentüre offen, was das angeht. Und der Content, der drauf ist ja oft schon recht geschützt, also Musikvideos und so weiter. Also vielleicht das Ende für Google?
Nee, weil also für YouTube hat ja mit manchen Musikanbietern, Universal oder so, haben sie ja durchaus Verträge. Also da werden sie jetzt nicht verklagt. Dafür haben die diverse Rechteinhaber so andere kleinere jetzt so ein bisschen angegangen, andere kleinere Videohoster und geben denen mal Bescheid, wie das mit ihrem Content aussieht. Martin, es gibt ein seltsames Video, das die beiden YouTube-Gründer auf die Webseite gestellt haben bei sich. Irgendwie auch das erste, was die selbst gepostet haben. Und da stehen sie da und geben was sehr Seltsames von sich, so ungefähr so the king of video and the king of search have joined forces und so. Und dann lachen sie sich den Arsch ab. Und ist das jetzt ernst zu nehmen? Was kann man von diesen, ich meine, die beiden, die haben jetzt zumindest theoretisch schon mal sehr viel Geld. Was machen die jetzt damit?
Ja, das war sehr komisch. Ich habe es gerade angeschaut, das Video. Und es ist, glaube ich, so 1,5 Minuten oder 2 Minuten. Und die erste Teil des Videos ist irgendwie noch so ganz seriös und sie erzählen so, wie das Geschäft hier alles läuft. Und zum Schluss wird das irgendwie sehr heiter und amüsant und sie machen sich irgendwie nur noch lustig über alles. Als ob ihnen irgendwie das zu Kopf gestiegen ist, das viele Geld. Ich weiß nicht, ob man das wirklich ernst nehmen kann. Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Sönke, auf der Xbox, da gibt es ja auch so eine Videoplattform, wo sie irgendwie Trailer von Spielen drin haben. Das würde sich doch aufdrängen, da auch diesen neuen Microsoft-Videodienst reinzubauen.
Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass da schon Pläne in den Köpfen der Microsoft-Strategen herumgeistern. Und wenn man sich überlegt, dass knapp über 60% der Xbox-User auch schon per Xbox Live online gehen, würde es sicherlich Sinn machen, zumal jetzt auch über in Saturn, Mediamarkt und so weiter eben die Xbox Live Vision Kamera im Angebot ist. Also sprich, die Leute hätten gleich die nötige Hardware, um Videos selber vor ihrer Konsole aufzunehmen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das sicherlich die Online-Community noch pushen wird. Also mein Tipp für Mitte nächsten Jahres wird sowas auf Xbox Live eventuell in einer Art Beta-Phase vielleicht auch schon geben.
Dominik, was kann man denn auf YouTube überhaupt gucken? Also es sind jede Menge junge Menschen, die sich bis auf die Knochen blamieren und freiwillig. Was guckst du da?
Also die natürlich ab und zu mal, wenn man mal ein bisschen Lust auf Trash hat, aber es gibt auch ein paar ganz nette Perlen. Also eine Geschichte ist zum Beispiel, wenn man auf so diese ganze Daily Show, Bill Maher, Realtime-Ecke steht, da gibt's immer schöne 5- bis 10-minütige Ausschnitte von den Auftritten von amerikanischen Politikern in den Shows. Also die sind recht klasse. Und dann so ein paar einzelne Perlen, wie zum Beispiel ein Orchester, das schön Videospiele, wenn wir schon dabei waren, vertont mit große Leinwand und dann aber mit dem Orchester so Space Invader Sound gespielt und sowas.
Schön.
Ja, so solche Perlen lassen sich da schon auch finden. Also ich bin jetzt nicht so gegen YouTube, wie du das jetzt letztens erwähnt hast.
Okay, also Links zu ein paar schönen Sachen dazu auch bei bitsundso.de. Nächstes Thema. Es geht um My Dream App. Das ist so das große Wunschkonzert, so ähnlich wie das Wunschkonzert bei Filme und so, nur dass es da um Software geht. Das ist ein sehr schlechter Vergleich. Auf jeden Fall, Martin Ott ist da auch mit dafür verantwortlich. Was ist My Dream App und was soll das Ganze?
Ja, My Dream App ist ein Wettbewerb, bei dem die tollsten Software-Ideen oder Applikationsideen für Macintosh-Software gesucht werden. Das Ganze ist vor 1,5 Monaten losgegangen in etwa. Da wurde der Contest gestartet mit dem Aufruf eben an alle Leute da draußen, Ideen einzusenden. Und es kamen über 2700 zusammen. Mhm.
Die meisten waren natürlich großartig und auch umsetzbar.
Ja, es war natürlich Trash dabei, ganz klar. Aber es waren auch viele interessante Ideen dabei. Nicht so viel Neues, ist klar. Die Leute suchen doch immer wieder nach den gleichen Lösungen irgendwie für ihre Probleme. Und das Entwicklerteam, bei dem ich dabei bin, hat dann eben aus diesen ganz, ganz vielen Einsendungen ihre 24 Favoriten rausgesucht. Und die wurden jetzt der Öffentlichkeit präsentiert und in den letzten paar Wochen in mehreren Eliminationsrunden wurde diese Zahl immer wieder verkleinert, bis jetzt auf heute sind es noch 6 Stück, die im Wettbewerb sind. Mhm. Und wir sind jetzt in der Finalrunde, die, glaube ich, heute startet. Bei der werden dann die letzten 3 eliminiert, die letzten 3 Ideen. Und die 3, die dann übrig bleiben, sollen dann von dem Entwicklerteam, also von uns, programmiert werden.
Die werden programmiert. Die Leute, die die Idee hatten,
genau,
die bekommen dann einen Preis und einen Anteil von dem Verkaufsgewinn. Also das wird dann ein Shareware. Und was dann da in Geld reinkommt, wird dann auch mit den Ideengebern geteilt. Ne?
Ganz
was,
genau.
Was kriegen die?
Erstmal bekommen sie einen MacBook als Preis.
Okay.
Es glaube, wurde noch erhöht, irgendwie noch ein Office-Paket und irgendwie ein lustiges T-Shirt auch noch oben drauf, wie es heute so üblich ist. Und dann bekommen sie 15% von den Verkaufserlösen.
Okay. Was ist denn da so reingekommen? Also erstmal vielleicht so, was inzwischen wieder rausgefallen ist und was ist jetzt noch übrig an Ideen? Also vor ein paar Wochen hatten wir da schon mal reingeschaut, da gab es zum Beispiel noch die Idee, wir kleben uns Post-its nicht mehr auf den Monitor, sondern auf den Desktop, sondern wir kleben sie an Programme dran. Ich muss noch eine Mail schreiben und dann klebe ich mir halt ein Post-it an mein Mailprogramm. Und ist die noch dabei?
Das ist eine Idee, die schon rausgefallen ist, genau.
Sehr schön.
Mir hätte die gefallen.
Was ist jetzt noch im Rennen?
Genau, interessant ist, was noch im Rennen ist. Und das reicht von einer File-Synchronisationssoftware, die mir ermöglicht, irgendwie zwischen 2, 3 oder beliebig vielen Macs Dateien einfach auszutauschen, zu synchronisieren, besser gesagt, nicht nur auszutauschen, einfach die abzugleichen. Das ist eher technische Spielerei. Was haben wir dann sonst noch? Hijack ist natürlich ein Programm, das oder eine Idee, das sehr viele Leute haben wollen. Das ist eine Desktop-Applikation, um mit Foren zu arbeiten, mit Webforen. Mhm.
Das heißt, so eine Art Newsreader, aber der liest Webforen. Du musst dich kein hässliches Design mehr angucken, sondern der zeigt dir die Postings direkt so.
Genau.
Wäre schön, ist aber irgendwie eine ziemliche Herausforderung, da aus irgendwelchem HTML-Geschwurbel da was rauszufiltern.
Richtig, das war eine lange Diskussion, auch in den Foren drumherum zu diesem Wettbewerb. Weil es natürlich jetzt irgendwie nicht so die Standardschnittstellen für Webforen gibt, aber die meisten oder zumindest hat man sich jetzt irgendwie darauf geeinigt, dass es schon irgendwie gehen wird oder dass man das Ding auch mit dem Trainingsmodus versieht, dass der Benutzer hergeht und in einem Forum einfach die Merkmale auswählt und dann einfach gehst du programmatisch her und schaust dann bei folgenden Postings, ob es irgendwie dem gleichen Muster entspricht und kannst dann irgendwie auch versuchen, damit zu interagieren. Mhm. Ich halte es auch für noch relativ fricklig, aber es wird schon irgendwie gehen, denke ich.
Okay, jetzt ist es so am Ende von dem Wettbewerb. Was ist jetzt überhaupt, wie ist das entstanden? Wie seid ihr da überhaupt zusammengekommen? Wie ist die Idee für My Dream App entstanden?
Die Idee hatten im Prinzip 2 Leute, die dahinter stecken. Das ist einmal Philipp Roux und John Casasanta. Das sind 2 Jungs, die schon länger zusammen abhängen, beide Ostküste USA, soviel ich weiß, die zuvor schon eine kleine Firma hatten, mit der sie Widgets vertrieben haben, also Dashboard-Widgets für den Mac. Mhm. Und die hatten einfach mal die Idee, American Idol meets Software Development irgendwie zu machen. Und die haben dann einfach in ihrem Dunstkreis und Freundeskreis rumgefragt, wer da irgendwie mitmachen wollte, weil die haben natürlich dann Entwickler gesucht. So kam ich auch dann dazu. der Phil hat auch ein relativ bekanntes Blog, wo er über die Mac-Szene schreibt und kennt dort relativ viele Leute und hat dann eben auch viele Gastjuroren gefunden jetzt für diese Eliminationsrunden.
Okay, wunderbar. Also Gastjuroren sind auch noch dabei, irgendwie Kevin Rose von Dig.com und der Herr Wars.
Genau, jetzt in der letzten Runde ist tatsächlich angedacht, die wirklich ganz großen Celebrities der Mac-Szene, dass sie ihre Kommentare hier dazu abgeben, zum Beispiel eben Guy Kawasaki oder Steve Wars, genau.
Okay, wunderbar. Also mydreamapp.com könnt ihr jetzt noch das Finale mitverfolgen und dann natürlich fleißig die Anwendungen kaufen, wenn sie dann fertig sind. Genau,
das wird ein bisschen dauern, aber ab heute denke ich einfach mal auf die Seite gehen, mydreamapp.com und abstimmen.
Okay, wunderbar. Nächstes Thema. Wir fahren, das heißt die Coding Monkeys und ich, wir fahren demnächst nach Zürich. Dort findet nämlich das Barcamp statt, oder das Züricher Barcamp. Und dazu habe ich jetzt am Skype Gabor Celle. Hallo.
Hallo.
Okay, was machst du in der Schweiz und zweitens, was machst du hier?
Also ich bin in der Schweiz gerade fertig geworden mit dem Studium. Mhm. Und ich kenne dich noch der weiten, weiten Vergangenheit.
In München, ja.
Als ich in München noch ein Praktikum gemacht habe.
Ja.
Und du hast mich eingeladen, hier mitzumachen. Vielen Dank.
Ja, gerne. Du bist an der ETH Zürich ein Informatiker, jetzt dann genau, fertig. Und du organisierst aber gerade noch eine Konferenz dort.
Genau, es ist eigentlich eine Unkonferenz. Es ist nämlich ein Barcamp. Und die Idee dahinter ist, dass alle Teilnehmer mitmachen und selber Diskussionen anlegen, selber interagieren und es ist eben keine ganz normale Konferenz.
Okay, also die organisieren das selbst, also eigentlich musst aber schon du die Arbeit machen, oder nicht?
Ja, also wir sind die Organisatoren, also wir haben uns jetzt um die Räume und so weiter gekümmert, wir haben ganz viel Promotion gemacht, wir haben alle angeschrieben, inklusive dich, und haben Aperos organisiert und so weiter.
Also die Coding Monkeys werden da sein und über Sub-Ether-Edit sprechen, ich werde da sein und über Podcasting was erzählen und es gibt aber noch irgendwie 17 andere Slots, in denen Leute was vortragen. Um was geht's denn da noch so? Wer ist da noch da?
Also wir haben Leute aus ganz verschiedenen Ecken. Es sind Leute da, die über Blogging, Social Networks reden. Es sind Leute da, bei denen es mehr um die Technik geht, also die Coding Monkeys sind da, es gibt Leute, die reden über Ajax-APIs, über Google-APIs. Es gibt Leute, die aus der Venture-Capital-Ecke kommen und darüber reden, wie man zum Beispiel ein Startup gründet, was man dabei alles beachten muss. Also ein weites Spektrum.
Das Ganze findet statt jetzt am 28. Oktober in Zürich. Wo genau?
An der ETH Zürich im Hauptgebäude, im Herzen der Stadt. Und wir beginnen um 9 Uhr, das ist schon echt früh für eine Technikkonferenz und wir sind aber auch schon um 17 Uhr fertig.
Okay, wunderbar. Also wir werden da sein. Kann jeder vorbeikommen, oder?
Genau. Also der große Unterschied von Barcamps zu anderen Konferenzen ist, dass man sich einfach über das Wiki einschreiben muss und es kostet nichts zu kommen. Jeder darf kommen, jeder darf sprechen und jeder muss mitmachen.
Und woher kommt das eigentlich, diese ganze Barcamp-Geschichte?
Also die Barcamp-Geschichte ist noch eigentlich ziemlich lustig. Also der Vorgänger waren die sogenannten FooCamps und das hat der Verlagsbesitzer Tim O'Reilly gemacht. Den kennt man von den O'Reilly-Technikbüchern mit den Tierchen vorne drauf. Mhm. Und er hat eigentlich seine Freunde eingeladen, um in lockerer Atmosphäre ein Wochenende lang über Technologiethemen zu reden. Und die Teilnehmer waren dann praktisch ein exklusiver Club von Friends of Tim. Und der Tante Celik hieß der war 2004 eingeladen und 2005 war er nicht mehr eingeladen. Und dann hat er sich gedacht, ich mache das selbst. Und so entstand das erste Barcamp. Das hat man im August 2005 in Palo Alto in Kalifornien abgehalten. Die haben das in einer Woche organisiert und 200 Gäste bekommen. Wir backen da in der Schweiz noch ein bisschen einen kleineren Kuchen. Und ja, also seitdem war das auch sehr erfolgreich. Also es gab schon über 40 Barcamps weltweit und das hat sich eigentlich als eine gute Idee herausgestellt.
Das sehen wir dann nächsten Samstag. Die Website genau. Ist www.barcamp.ch und da werden wir alle sein. Dankeschön, Gabor, und von dir hören wir in Zukunft vielleicht auch noch ab und zu mal was hier bei Bits und so. Dankeschön.
Genau, tschüss, Timo.
Gut, Gabor verschwindet wieder in seiner Versenkung in der Schweiz, aber wir besuchen ihn ja, wir sind nicht alleine. Wenn ihr wollt, kommt bitte auch vorbei. Was gab es diese Woche noch? Es gibt das iPod-Jubiläum kommt auf uns zu, der feiert bald Geburtstag. Und da habe ich eine sehr schöne Geschichte gesehen, wie ist der iPod eigentlich entstanden? Sie haben so geguckt, was gibt es jetzt eigentlich so an Hardware und gesehen, oh, es gibt jetzt kleine Festplatten, die sind irgendwie toller als die 32 Megabyte Flash-Speicher, die es damals gab. Und haben sich dann auch irgendwie Handy-Batterien dazu genommen und noch einen fertigen Chip, der Musik abspielen konnte, so ein Referenzdesign dazu, haben sich eine hübsche Oberfläche ausgedacht. Phil Schiller hat sich dann überlegt, dass das Rad irgendwie eine hübsche Sache wäre, um durch Musik zu navigieren. Also hätte ich ihm jetzt so nicht zugetraut auf den ersten Blick. Und so ist dann der iPod entstanden. Link zu der Geschichte gibt's bei uns auch auf bitsundso.de. Und ja, also für ein iPod selber gibt es ja nun keinen Virus, ne? Ich meine, deiner ist jetzt gerade kaputt gegangen, Dominik, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, der braucht keinen Virus, weil nach einer Zeit stirbt er halt so, war eine Altersschwäche leider. Aber ich, heute direkt ist er gestorben, mein armer kleiner.
Wie alt war der jetzt? War aber nicht deine erste Generation?
Nein, das war nicht meine erste Generation. Die ist, glaube ich, noch bei meiner Ex-Freundin im Einsatz. Die funktioniert, glaube ich, noch gut. Aber nur am Strom, halt am Auto, am Zigarettenanzünder. Die klappt dann noch wunderbar. Und meiner ist jetzt aber wirklich heute, glaube ich, wirklich den Exodus gegangen. Das war der mit dem schlechten Interface, also mit den Touch-Buttons oben, den vier
am Stück, den
man blind nicht gut bedienen kann.
Ja. Mein Beileid, aber es gibt neues Spielzeug. Also irgendwann, oder wartest du noch auf das iPhone?
Nee, nicht wirklich. Ich eigentlich finde den aktuellen iPod schon klasse, aber jetzt kommt demnächst als Spielzeug der kleine Shuffle. Der muss es mal tun für unterwegs und beim Rest werden wir dann sehen. Aber Viren, Apple verteilt ja Windows-Viren mit dem iPod, das ist auch viel lustiger.
Das finde ich ziemlich innovativ und zwar auf eine kleine Menge von iPods, aber kleine Menge von iPods, also kleine Prozentanteil von iPods sind auch ein paar tausend gleich, hat sich ein nicht näher spezifizierter Virus geschlichen. Das ja, und wenn man den halt ansteckt an den Rechner, dann spioniert der einem schön hinterher. Das ist, finde ich, praktisch. Also trifft natürlich Windows-User. Und sowas Ähnliches ist in Japan auch passiert bei McDonald's. McDonald's hat in Japan MP3-Player rausgehauen, da war auch ein Virus drauf.
Oh, klasse. Ja, das war ja interessant, wie kommt das denn zustande? Weil das muss ja irgendwie ja draufkommen, das Zeug. Und inzwischen ist wohl raus, dass es wohl eine Teststation war, die Qualitätskontrolle gemacht haben. Also die ein paar iPods rausgezogen haben, deshalb sind es auch nur so wenige, weil ansonsten hättest du sie ja auf irgendeine Dupliziermaschine die Festplatten befüllt vorne drauf. Ja. Mhm. Deswegen war wirklich Qualitätskontrolle, wohl mit einer Windows-Maschine, warum auch immer. Und dann halt mal schnell den Virus drauf auf die iPods. Klasse.
Ja, wahrscheinlich hat der Typ, der die Testmaschine bedient, irgendwas Seltsames gemacht.
Ja, irgend so ein File-Sharing-Tool aktiviert oder so. Wer weiß.
Ja, nee, pass mal auf, wenn ihr einen neuen iPod habt, die sind nach dem 12. September verkauft worden, wo auch immer, weiß man nicht so genau. Und da gab es auch einen sehr schönen Kommentar von Apple, so ungefähr, läuft drauf raus, so selber schuld, aber war ganz schön. Nächstes. Wir haben gerade hier mit der Xbox gespielt und, also wie gesagt, ich habe lange sowas nicht mehr gemacht und das hat sich was getan seit Street Fighter auf dem Super Nintendo, muss ich schon sagen.
Würde ich auch mal sagen.
Aber was ich noch von damals kenne, war ja, dass es den Unterschied gab zwischen den PAL-Versionen und NTSC-Versionen und dass auch die Spiele, das war der Region Code damals, einfach mechanisch nicht reingepasst haben in die Konsole. Ja. Die europäische war irgendwie rund und die asiatische war und die amerikanische war eckig, die Spiele. Wie machen sie es denn jetzt bei den Spielen?
Gut, also noch zu damals, es gab findige Leute, die dann mit einer ganz normalen Feile und Raspel dem Problem zu Leibe gerückt sind und die Modulschächte entsprechend umgefeilt haben.
Ja, ja.
Davon ist abzuraten, kann nicht mehr weiter sein. Heute ist es so, dass Sony für die PlayStation 3 angekündigt hat, Spielesoftware komplett Regionalcode frei zu haben, also sprich, ich kaufe mir ein PlayStation 3-Spiel in Amerika und kann es dann auf meinem europäischen Gerät verwenden oder ich lasse mir aus Japan ein neues Rollenspiel schicken und kann es auf meiner europäischen Konsole oder auch auf einer amerikanischen Konsole verwenden. Das klingt nach einer sehr schönen Sache. Wird sich nächsten Monat zeigen, ob es auch dann tatsächlich in die Tat umgesetzt wurde, aber ich bin da sehr optimistisch, zumal Sony das auch nicht abgestritten hat, dass diese Funktion jetzt wieder rausfällt. Dennoch bei den Konkurrenzkonsolen, also sowohl bei der Xbox 360 als auch bei Nintendo Wii, ist es so, dass man eben für das jeweilige Land die entsprechende Version kaufen muss. Also sprich, PAL-Spiele funktionieren nur auf PAL-Geräten und NTSC-Spiele funktionieren nur auf NTSC-Geräten.
Aber gibt es das noch feiner eingeteilt, dass es nach Ländern oder Europa oder geht? Oder?
Also die Unterteilung ist meines Wissens nach, gibt es NTSC USA, NTSC Japan und dann gibt es noch
Rest.
Das gesamte PAL-Territorium, genau.
Okay.
Ja, ansonsten über die Vor- und Nachteile dieser Sache kann man sich streiten. Also ich würde es befürworten, wenn es so abläuft wie bei den Handhelds, also sprich Nintendo DS, Game Boy und PlayStation Portable, alles, was man irgendwo kauft, kann auch auf jedem Gerät gespielt werden. Also die Methode ziehe ich vor. Ich glaube, die meisten Spieler sehen das genauso, aber oft stehen natürlich finanzielle und wirtschaftliche Interessen dahinter, wo die Firmen einfach sagen, Lokalisierung zu teuer für das jeweilige Land oder Lizenzgebühren müssen weltweit abgetreten werden und so weiter. Insofern kann man davon ausgehen, dass das auch in Zukunft ein Problem für Spieler sein wird.
Ich wollte gerade sagen, ich habe letzte Woche dann einen netten Blog-Eintrag dazu gelesen von Boris Schneider. Der hat eben ein paar Gründe aufgezählt, warum man denn doch auch Region Code teilweise braucht. Und einer der witzigsten davon, fand ich, war, dass im asiatischen Raum wohl Figuren immer 5 Finger brauchen, weil wenn sie 4 Finger haben, dann sind sie wohl von der Yakuza, weil sie haben sich schön den Mittelfinger abgeschnitten. Und zum Beispiel Bob der Baumeister und so wurde auch so lokalisiert und da wurde echt noch einen 5. Finger hat der bekommen. Klasse. Und deswegen, das gibt's das auch bei Videospielen. Und noch so ein paar ganz nette Gründe, wie die eine waren wirklich Musiklizenzen, die teilweise auch nicht weltweit sind auf den Spielen, warum es nicht geht.
Oder weil vielleicht auch die englische Übersetzung in der japanischen Version so schlecht ist, dass sie das nicht auf den Markt loslassen wollen. Hatten wir auch schon, dass jetzt, was war das, Nintendo den Redakteuren untersagt hat, Importspiele zu testen, bevor es hier
losgeht. Sony war das. Also Sony hat letzte Woche eine E-Mail verschickt an sämtliche Redakteure, Redaktionsbüros und so weiter, Spiele, Journalisten, jeder, der irgendwie da in dem Bereich arbeitet sozusagen, und da stand halt drin, wehe euch, wenn ihr als Redaktion Spiele importiert, also PlayStation 3 Spiele importiert und diese dann auch noch in euer Magazin testet, dann führt das abrupt zu einem kompletten Stopp sämtlicher Marketing- und PR-Aktivitäten. Ihr werdet nicht mehr eingeladen, wir schalten keine Anzeigen mehr und so weiter.
Wie hat man das jetzt zu verstehen? Also im Verhältnis zu der, wir machen alle Spiele Region Code Free, ist es doch irgendwie die komplett konträre Haltung.
Auf jeden Fall, ja. Also da weiß Sony irgendwie auch selber nicht genau, was sie eigentlich wollen. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie natürlich Angst haben, dass Spiele, die vielleicht jetzt zum PlayStation 3 Launch kommen, noch nicht so ganz fertig sind, wie sie es vielleicht sein sollten, und durch diese Import-Tests natürlich auf diese Fehler hingewiesen wird und die Leute sich das dann merken für den europäischen Launch und dann denken, dass die europäischen Versionen diese Fehler auch noch haben werden, was man natürlich noch nicht weiß. Also man kann natürlich hoffen, dass sämtliche Bugs, die die Spiele dann haben, in der Europa-Version einfach nicht mehr vorhanden sind, ja. Und diese Position hat Sony aber auch in der Vergangenheit schon gehabt und ist da wirklich auch rigoros vorgegangen, und zum Teil führte das bei einigen Redaktionen zu monatelangen Aussetzen von Bemusterungen und so weiter, was für kleinere Hefte sicherlich nicht so ganz leicht zu verkraften ist, wenn man dann pro Monat 6-7 Spiele, die von Sony für die verschiedenen Systeme kommen, einfach nicht mehr testen kann, weil man sie nicht rechtzeitig geschickt bekommt. Ja.
Wie gesagt, also wir werden euch hier über das schöne Weihnachtsgeschäft hier auf dem Laufenden halten. Wir testen also ganz bestimmt überhaupt gar nichts. jetzt steht ja die Starttermine stehen jetzt an, zum einen für die Wii, die PlayStation 3 später in Europa, aber da wird sicher auch einiges an News kommen aus dem fernen Amerika, was die dann dort fabrizieren. Ist aber auch in geringen Stückzahlen jetzt erstmal zum Launch die PS3, ne?
Genau, also man hat es letzte Woche sehr schön im Internet gesehen, die Amerikaner haben also zum Start des Vorverkaufs bei EB Games und GameStop 8 Stunden vorher mit Schlafsack und Zelten zum Teil vor den Läden gewartet, um dann auf die Vorbestellerliste zu kommen. Und diese Vorbestellmenge war pro Laden auf ungefähr 8 bis 10 Geräte limitiert. Das heißt also, es haben zum Teil 50 Leute vor den Läden gewartet, von denen halt eben nur die ersten 10 Glück hatten. Und die eBay-Preise für die PlayStation 3 sind innerhalb von einer Stunde von 699, was sie normalerweise für die Premium-Version im Laden wollen, auf $1,999 hochgeschnellt.
Ja, auch schön. Aber auch die deutschen Vorbesteller, die hier schon im Saturn irgendwie wie viel angezahlt haben?
Genau, also in Deutschland 50 Euro war noch relativ moderat im Vergleich zu den 100, die man mittlerweile in den USA zahlen muss. Wobei jetzt auch Amazon Japan, glaube ich, innerhalb von 3 Minuten waren sämtliche PlayStation 3 Modelle, die Amazon für Japan hatte, komplett ausgebucht. Also,
und da sagen alle, die PlayStation wäre überteuert. Anscheinend ist sie viel zu günstig.
Ja, die Leute sind, es gibt genug Geeks, die bereit sind, das zu zahlen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die für knapp $2,000 auch an die entsprechenden Käufer weggehen werden. Da sind wir als Europäer dann vielleicht doch ganz glücklich, dass wir uns diesen ganzen Wahnsinn nicht aussetzen müssen.
Weißt du eigentlich, ob die, die jetzt ausgeliefert werden, wirklich dieses Hardware-Problem haben mit dem Speicher auf den verschiedenen Cell-Prozessoren? Ich weiß nicht, für alle, die das noch nicht wissen, es gab eine wirklich bestätigte Geschichte, dass der Cell-Prozessor, so wie er in der PlayStation drin ist, den lokalen Speicher schneller schreiben kann, als er lesen kann und so wirklich total unbrauchbar ist an der Stelle und nicht benutzt werden kann, was dazu führen wird, mittelfristig, dass es wohl auch schon noch eine zweite Version der PlayStation 3 geben wird, die diesen Defekt dann nicht hat. Aber weißt du da was dazu,
also,
noch, wie der Stand da jetzt ist?
Ich glaube, da bist du als Programmierer ein bisschen bewanderter. Ich habe davon Gott sei Dank noch nichts gehört, aber nichtsdestotrotz ist es so, wenn man Entwickler fragt, Entwicklung von PlayStation 3 und Xbox 360 Titeln im Vergleich, sagen ja sehr viele, dass einfach 360 wesentlich komfortabler zu entwickeln ist, zumal es ja auch auf dieser DirectX-Schnittstelle aufbaut. Und ich glaube, da muss auch noch einiges passieren, damit die ganze Power der PlayStation 3 in Zukunft ausgenutzt wird. Also ich schätze mal so, vor 2 Jahren werden wir nicht sehen, was das Ding wirklich auf dem Kasten hat sozusagen.
Im Kasten sozusagen.
Im Kasten, genau.
Okay, wir bleiben bei den Geeks. Wenn ihr schon mal einen PC, also ich weiß nicht wieso, aber gut, es gibt manche Gründe, einen PC mit Linux auszustatten, dann fragt ihr am Anfang, welches Dateisystem hätten Sie denn gerne? Kann man auswählen X2, X3, X4, irgendwas und ReiserFS. Und der gute Herr Reiser, der sich das ausgedacht hat, der steht unter Mordverdacht. Und irgendwie seine Frau ist verschwunden, die haben sie einen jahrelangen Scheidungskrieg und jetzt ist die Frau halt weg und er hat sie zuletzt gesehen und jetzt weiß man nicht, jetzt ist er erstmal eingesperrt worden. Was passiert jetzt da mit dem ReiserFS? Das ist ein Dateisystem, was man unter Linux verwenden kann und das ist ganz toll und sehr stabil. Version 3 ist im offiziellen Kernel drin, Version 4 hat es irgendwie nicht so ganz geschafft, weil es nicht so wirklich stabil geworden ist. Was jetzt die Zukunft von dem Ding? Also jedes Mal, wenn, also sollte er jetzt schuldig gesprochen werden und sie finden die, weiß nicht, die tote Frau oder die Frau ist nur weggelaufen, man weiß es ja nicht, ja. Aber ist das dann, was macht man dann, Dominik?
Ja, wahrscheinlich wartet man auf die alternativen Dateisysteme, die alle so rumschwirren, die noch als Abfolge sind. Aber ist schon eine spannende Geschichte, dass so einen Computergeek eigentlich, der auch so Schulabbrecher war und dann eben so dieses ReiserFS aus Eigeninteresse entwickelt hat, anscheinend jetzt so brutal unter Verdacht besteht, dass er wirklich so von der Straße weggeholt wurde.
Hängt denn wirklich die Entwicklung komplett an ihm persönlich? Also
das er ist mir so, nämlich nicht so ganz klar. Er ist schon der große Chef von seiner Firma. Er hat da auch schon noch andere Mitarbeiter, die das jetzt weiterführen und hauptsächlich wird eben jetzt an Reiser 4 rumgebugfixt und die Entwicklung ist auch zu einem großen Teil eben nach Russland ausgelagert und solange die halt noch ihr Geld bekommen, coden die schön weiter. Aber man weiß halt nicht, was so die Firma ohne ihren Gründer und Chef da anfängt, sollte er tatsächlich für lange Zeit im Knast verschwinden.
Ein interessantes Zitat auf Slashdot dazu war auch, dass einer der Entwickler dann gesagt hat, ja, es ist ja nicht so, als hätte man nicht damit gerechnet, so ungefähr, jetzt ganz frei übersetzt, ja. Als dass irgendwie Probleme jetzt dadurch kommen, seitdem die eben verschwunden ist. Und weil er ist ja auch der Letzte gewesen, der sie gesehen hat, lebend.
Ja, das ist mitunter ungünstig. Ich gucke ja auch immer diese Forensik-Sendungen.
Oh, ja, klar, bei uns und so. Ganz
wäre es nicht tragisch, wenn sie jetzt den Beweis dafür, dass es war, auf seiner Festplatte finden?
ja, das wäre schon klasse. Aber ich hätte einen Produktvorschlag. Also man müsste mal ReiserFS, wenn das wirklich ein Killer ist, das ist dann politisch eher ein bisschen unkorrekt. Warum dann nicht gleich KillerFS für die nächste Version?
Das ist die Killer-Applikation. Oh nee, das ist aber nicht nett. Nee. Mal sehen, vielleicht ist er unschuldig, ne? Im Zweifel für einen Angeklagten. andere Open-Source-Geschichte noch. Firefox ist ein toller Name. Das Logo ist auch wunderhübsch. Nur man darf es nicht verändern. Und damit hat Debian, die ganz tolle, offene, freie Linux-Distro, ein Problem und sagt nämlich, okay, wenn wir das nicht verändern dürfen, dann sagt unsere Lizenz, dann dürfen wir das auch nicht einbauen. Und deswegen nennen wir Firefox ab sofort bei uns Iceweasel und geben ihm ein anderes Logo mit so einem hübschen blauen Wiesel, was an einem Erdball dran klebt. Ja, was bedeutet das jetzt? Also ich meine, man hat jetzt, Firefox ist eine schöne Marke und man weiß jetzt, okay, überall, wenn du Windows anschmeißt, hast du einen Internet Explorer drauf und weißt, was du erwarten kannst. Jetzt hast du den Firefox, überall läuft er wunderbar, aber jetzt heißt er halt da Iceweasel. Das ist doch irgendwie kontraproduktiv, oder?
Ja, aber das ist halt so eine Ideologiegeschichte. Sobald du dich so in die Open-Source-Gemeinde bewegst, dann lebst du ja irgendwo zwischen der GNU-Public-License bis hoch zu der BSD-Mach-doch-was-auch-immer-License. Und jeder hat da so seine eigene Nische. Und Debian ist da eben sehr, sehr, sehr strikt. Die nehmen nur Zeug rein, was wirklich äußerst Open-Source ist, so in der Geschichte. Und da ist es halt so, wenn da jetzt auf einmal ein Trademark, vor allem das Logo, glaube ich, war es. Also das Übelste, das Trademark, den Namen Firefox verwenden sie angeblich wohl schon länger nicht mehr. Mhm. Aber das Bildlogo ist halt wirklich ein eingetragenes Zeichen, das nicht verändert werden darf. Und an dem stößt sich dann alles. Ja.
Also jetzt Iceweasel. Also ich kenne das schon auch, dass irgendwelche Vorabversionen von Firefox dann halt irgendwie anders heißen. Heißen sie Minefield oder sonst wie und haben ein anderes Logo, bis es halt die offizielle Version ist. Kann ich schon auch nachvollziehen, dass so ein crashendes Viech dann auch nicht Firefox heißen soll. Was es durchaus tut und auch, also jetzt gerade, ich habe auch die neuen Firefox-Versionen jetzt auf dem Mac getestet. Firefox 2, die Release Candidates, die haben schon noch so kleine Macken, so vor allem so, sind sie sich nicht so ganz einig, wo soll jetzt die Taste hin, wenn ich eine Taste drücke? Soll ich die jetzt ins Suchfeld schreiben oder doch in das Flash-Plugin reinschicken oder man weiß es nicht genau. Aber Firefox 2 ist jetzt auch unterwegs und sollte ja demnächst auch veröffentlicht werden, vielleicht noch bevor Internet Explorer 7 auf die Maschinen gedrückt wird.
Martin? Ich wollte noch ganz kurz einwerfen, etwas zu der Debian-Geschichte, also die große Gefahr, die natürlich dann immer die Leute sehen, ist, wenn Debian oder irgendwie andere Organisationen dann irgendwas Eigenes machen, dass dann ein komplett anderer Entwicklungsstrang irgendwie entsteht und wir in Zukunft vielleicht zwei große freie Browser haben, die sie irgendwie nicht mehr vertragen oder was auch immer. Aber ich glaube, das ist hier irgendwie, wird hier irgendwie falsch bewertet. Ich denke, Debian hat ganz konkrete Richtlinien, wie es sein muss mit Trademarks und Lizenzen. Und solange sie jetzt wirklich nur immer diese Anpassungen machen und dann natürlich irgendwie sich schon immer bei der üblichen Firefox-Version bedienen, ist die Sache halb so wild. Es bringt halt Linux an sich auf dem Desktop nicht unbedingt voran, wenn irgendwie jeder sein eigenes Suppchen kocht, aber das kennen wir ja.
Ja, Linux auf dem Desktop ist eher, also ich finde eher sowas für Leute, die gerne die Gefahr lieben und
und das Konfigurieren.
Ja, großer Spaß. Aber es ist auch schon eine Weile her, dass ich sowas gemacht habe. Ich lebe ja jetzt auf der wilden Seite des Lebens und habe Vista auf meinem Laptop installiert. Deswegen klingt Agave auch so komisch, weil der ganze Skype nicht richtig funktioniert. Und deswegen muss man halt das mit einem anderen machen. Egal. Also, das war der Firefox. Und jetzt Zeug und so ist ja umgezogen. Zeug und so ist jetzt hierher gezogen in Bits und so. Und so. Und heute wollen wir reden über Google SketchUp. Das ist ein 3D-Modellierprogramm. Das ist normalerweise immer eine relativ komplizierte Angelegenheit, wenn man da sich irgendwie Objekte zusammenbauen möchte. Und das ist jetzt damit eigentlich relativ einfach.
Es ist auch oft eine sehr, sehr teure Geschichte.
Das
also
auch,
wenn man sich
ja
nämlich irgendwie 3D-Modelliersoftware kaufen will, kostet die oft hundert bis tausende von Euros.
Ja.
Aber Google SketchUp kommt eben von Google jetzt und Google macht die Sachen in der Regel erstmal umsonst.
Genau, also das ist die leichte, die kleine Version, die jetzt von Google da freigegeben worden ist. Es gibt auch noch eine große, für die man bezahlen darf, aber die kleine reicht erstmal für ganz viele Sachen schon aus. Man kann nämlich, also wenn man jetzt mal den einfachsten Fall nimmt, man möchte irgendwie Möbel rücken, dann muss man jetzt nicht den Traumhaus-Designer von Data Becker kaufen, sondern man nimmt sich eben SketchUp und baut sich sein Haus aus Rechtecken zusammen. Man malt ein Rechteck auf den Boden, zieht dran und dann ist es ein Klotz. Und aus so einem Klotz kann man ja jede Menge andere Sachen schnitzen, zum Beispiel Tische, Sofas, Wände und dann hat man da seine Wohnung zusammengebaut. Das ist sehr praktisch, weshalb Google das unter anderem auch gekauft hat, ist, um Modelle auf Google Earth draufzusetzen. Das heißt, wenn man jetzt möchte, könnte man sich sein Haus in SketchUp zusammenbauen und dann damit Google Earth aufrufen und sagen, okay, ich hätte jetzt gerne mein Haus auf dieser Position auf der Erde, und kann man dann in Google Earth solche Layer einblenden, so wie es Straßenlayer gibt und Flusslayer und Grenzenlayer, kann man eben auch solche Objektlayer drauflegen, und dann steht da in Paris der Eiffelturm an der richtigen Stelle.
Weil genau, wenn man jetzt irgendwie schon in Google Earth einen richtigen Layer anhat, kann man durch Manhattan dreidimensional fliegen oder durch Downtown San Francisco.
Genau.
Das ist schon ganz nett. Wobei die Modelle auch relativ von der Qualität her ein bisschen lusch sind. Also das ist schon auch so diese Qualität, die aus SketchUp so rauskommt von der Idee her. Relativ einfache Formen, und man kann viel machen, aber gerade auch wenn du jetzt durch San Francisco zum Beispiel fliegst, auch in Google Earth, dann hast du da sehr, sehr schematische Gebäude, ja, und nicht jetzt so die feinen Details. Was mich jetzt interessieren würde, du hast jetzt ein bisschen gespielt mit dem, und wirklich Zimmer und Stühlchen Rücken zu machen. Ist es denn auch einfach in SketchUp wirklich die genauen Maße anzugeben und das dann wirklich hier ernsthaft zu tun, oder ist
das
ein Gefrickel?
Also es geht sogar in metrischen Einheiten, was mich auch mal überrascht hat. Man muss es zwar umstellen, aber es geht auch metrisch, und dann kannst du halt mit so einem virtuellen Maßband solche Hilfspunkte dir hinlegen. Der sagt dir in der Statuszeile immer, wie lang du jetzt gerade bist, wie lang das Maßband ausgefahren ist, und dann kannst du an diese Hilfspunkte halt zum Beispiel ein Rechteck setzen. Und das Rechteck wird auch angezeigt, wie groß das Rechteck ist. Kannst du zum Beispiel mal die Grundfläche von deinem Tisch auf den Boden malen, dann ziehst du an der Oberfläche, dann wird es ein Klotz, und dann schneidest du noch zwei Quader unten raus, und dann bleiben an den Seiten die Füße übrig. Und dann hast du einen Tisch, und der ist auch genauso groß wie der echte Tisch. Und du kannst auch noch, also das geht noch weiter als in Google Earth, in SketchUp selber kannst du auch noch Texturen auf die Sachen draufkleben. Du kannst verschiedene Rendering-Optionen machen. Und es läuft auch auf dem Mac Mini, auf dem alten G4 Mac Mini, der hat ja noch eine 3D-Beschleunigung drin, eine eigene, sehr flüssig. Also du kannst da durchaus dich sehr flüssig drin bewegen, was mich auch überrascht hat.
Und das liegt aber auch daran, dass das Programm schon relativ alt ist. Also das war irgendwie auf der ersten WWDC, wo wir waren, schon so unter den guten Kandidaten, und da gab es noch keine schnelleren Rechner als die Mac Minis von heute. Ja. Insofern liegt es wohl eher daran. Und was ich sehr faszinierend finde, ist wirklich diese einfache Bedienung, dass du einfach allein das Tutorial machen. Also kann ich jedem nur empfehlen, der ein bisschen Bock hat auf 3D, sich das Ding runterzuladen und einfach die Tutorials durchzumachen. Das ist einfach ein Riesenspaß, wie man da auf die Schnelle so ein Haus mit Giebel und so einer Rampe mit so einer Auffahrt macht, ohne jetzt wirklich groß drüber nachgedacht zu haben.
Ja, das geht relativ einfach. Und ja, also das ist, war jetzt auch für mich relativ hilfreich. Also hier zusammenzubauen und schön. Ich könnte jetzt natürlich auch meine Wohnung freischwebend so hier über München reinhängen, auf die richtige Höhe.
Stimmt, cool.
Nee, also was ganz, ganz gut gelöst ist, der rät praktisch, also du hast ja nur deine 2D-Maus, und der rät dann praktisch, was du jetzt mit dem Ding machen möchtest. Du kannst es also, es passiert relativ selten, dass du irgendwie das Sofa durch den Boden durchschiebst, was bei anderen 3D-Programmen ständig passiert, weil der halt nicht genau weiß, was du möchtest. Und solange du da irgendwie in 90-Grad-Winkeln spazieren fährst, weiß der auch, dass das auf dem gleichen Level bleiben soll, und der blendet dir auch ein, okay, du klebst gerade auf dem Boden und das ist gut, oder du fährst gerade entlang der roten, grünen, blauen Achse, und er verwirrt auch nicht mit XYZ, sondern er gibt dem Ding Farben, und das ist alles ganz hübsch. Also Google SketchUp könnt ihr euch mal anschauen, gibt's für einen Mac und für Windows, und auf Windows habe ich es auch mal ausprobiert, läuft auch großartig, ist ja von Google, die haben jetzt auch YouTube und überhaupt toll.
Ja, was auch noch klasse wäre, wenn ihr uns ein paar Modelle schickt, die ihr bastelt.
Ihr bastelt uns jetzt Modelle von wovon?
Wovon eigentlich, ja. Das ist so die Geschichte. Also eine Xbox hatten wir heute, aber da gibt es wahrscheinlich schon welche. Mach mal was Einfaches.
Beliebt ist natürlich immer, dass man eben sein Zimmer oder wer natürlich schon ein Haus hat, sein Haus modelliert. Reicht ja mal irgendwie die Grundform oder
zumindest die Abstellkammer, die
dürfte. Genau.
Ja, doch, also das wäre schön. Vielleicht guckt ihr mal auf bitsundso.de, die ist noch so ein bisschen im Aufbau begriffen, also da hängt es noch an einigen Enden, aber erstmal schön, dass ihr in der ersten Folge dabei wart. In den nächsten Wochen werden wir wechselnde Gäste auch noch da haben, wir werden noch den dritten Coding Monkey da haben, den anderen Martin, es gibt nämlich zwei davon, und ja, also schreibt uns, wie hat es euch gefallen, Sönke?
Ja, eine Idee noch von meiner Seite. Ich bin am Überlegen, eventuell richten wir auf Xbox Live einen Gamertag, Bits und so ein, wo ihr dann auch mal gegen uns zocken könnt. Falls da Interesse besteht, einfach kurz E-Mail schicken oder sich bemerkbar machen, dann überlegen wir das mal.
Ja, dann müssen wir uns noch alle Xboxen kaufen. dann haut es aber nicht hin hier mit Podcasten, dann hängen wir nur noch vor der Konsole.
Ja, es gibt so ein paar Spiele, die man auch
während des Podcastens spielen kann.
Ja, das so ein paar simple Sachen, beziehungsweise man kann es auch so machen, dass bis zu zwei, so manchmal sogar vier Leute an einem Gerät von hier sozusagen spielen gegen euch Leser, Hörer, Zuschauer.
Ja. Eben, wenn du sagst, deine Spielerfahrung ist schon so lange her, dann müssen wir dich doch ein bisschen wachrütteln hier, Timo.
Ja, also meine Daumen sind auch sehr eingerostet, das knirscht schon so, ich werde alt. Ja,
deshalb hast du jetzt Analogsticks inzwischen und da kann man auch ganz langsam sich bewegen.
Lass dir den DS mal hier, dann kannst du schon mal ein bisschen
für ältere Herrschaften. Und da gibt es ja auch dieses großartige Gehirnjogging-Spiel und da kann man wieder ein bisschen fit
werden. Aber du brauchst was für den Daumen, ganz klar.
Genau. Also wie war das damals, die Olympischen Spiele so mit zwei Fingern ständig draufhauen?
Sehr gut, ich hatte mir Automaten so die Hand blutig gespielt im Karstadt in Rosenheim, das weiß ich noch, weil der war so spitz oben und da musste er rütteln, damit man eben läuft.
Genau, das kenne ich auch noch damals in der guten alten Zeit. Also, das war's für die erste Woche. Schönen Dank, dass ihr dabei wart und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.